möchte Ihnen noch kurz den Professor Reiser vorstellen, der das in seiner Demut sicher nicht tun würde. Professor Reiser hat sich schon lange mit dem Thema Gericht beschäftigt. Er hat seine Habilitation zu dem Thema geschrieben, die Gerichtspredigt Jesu, eine Untersuchung zur eschatologischen Verkündigung Jesu und ihren frühchristlichen, frühjüdischen Hintergrund. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört die Eschatologie im Neuen Testament, die Philologie und die hellenistische Umwelt. Professor Reiser ist im Jahr 1954 geboren, in der Nähe von Sigmaringen, in Gammerzingen groß geworden, dort auch in die Schule gegangen und hat dann in Tübingen Theologie, Sinologie und klassische Philologie studiert. Seit 1991 hatte er den Lehrstuhl für Neues Testament an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Professor Reiser, Sie werden sprechen über Barmherzigkeit und Gericht bei Paulus. Damit haben Sie nicht nur den Eröffnungsvortrag, sondern führen uns gleich in das Herz der Botschaft der sowohl des Neuen Testaments, aber als auch der heiligen Schwester Faustina ein. Jeder, der das Tagebuch gelesen hat, weiß, dass das Thema Gericht und Barmherzigkeit wie ein roter Faden dieses Tagebuch durchzieht. Es ist fast wie ein Wortpaar, das nicht voneinander zu trennen ist, wie zwei Seiten ein und derselben Medaille. Jesus sagt der Schwester Faustina, die größten Eigenschaften Gottes sind seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, aber größer als alles seine Barmherzigkeit. Und Sie kennen wahrscheinlich alle dieses berühmte Wort, ehe ich als gerechter Richter komme, komme ich als König der Barmherzigkeit. Wer nicht durch das Tor meiner Barmherzigkeit geht, wird durch das Tor meiner Gerechtigkeit gehen müssen und vor der kann kein Mensch bestehen. Wie das immer so ist mit Privatoffenbarungen, da sagt uns der Herr nichts Neues. Er ruft uns nur das in Erinnerung, was wir über die Jahrhunderte vergessen haben oder aus dem Zentrum der christlichen Verkündigung verloren haben. Und so ist es kein Wunder, dass wir zu Paulus zurückgehen und genau dort die ganze Botschaft schon finden. Und darüber wollen wir jetzt Professor Reiser hören.
Ja, ich danke für die freundliche Einführung. Ich muss sagen, das Thema wurde mir vorgegeben, nicht? Und ich wusste eigentlich nicht, wie das mit dem Barmherzigkeitskongress, mit dem Hintergrund. Ich weiß auch gar nichts von der Schwester Faustina. Ich rede einfach so, wie ich es bei Paulus gefunden habe. Und ich werde Ihnen eine Problemlösung vorlegen. Und da müssen mir dann die Eingeweihten hinterher sagen, ob die übereinstimmt mit dem, was die Schwester Faustina gesagt hat oder nicht. Ich kann das nicht sagen. Vielleicht ist das das Spannende an dem Ganzen. Also, Barmherzigkeit und Gericht bei Paulus. Was hat ein Gericht mit Barmherzigkeit zu schaffen? Es mag ja sein, dass ein Richter einmal Gnade vor Recht ergehen lässt und insofern barmherzig ist. Aber was wir doch normalerweise von einem Gericht erwarten, ist nicht Barmherzigkeit, sondern Gerechtigkeit. Und das gilt auch von Gottes Gericht. Auch Gottes Gericht soll in erster Linie gerecht sein. Und doch wird Gott in Gebeten nicht nur als gerechter Richter angerufen, sondern auch als gnädiger Richter. Und auf älteren Grabsteinen, das hat mich immer besonders schon als Kind beeindruckt, da findet man noch die Inschrift, mein Jesus Barmherzigkeit. Lassen sich nun Gnade, Barmherzigkeit auf der einen und gerechtes Gericht auf der anderen Seite vereinbaren? Wenn schon vielleicht nicht bei Menschen, aber dann doch wenigstens bei Gott. Das soll die Leitfrage sein für meinen Vortrag. Ich beginne mit einem Abschnitt über das christliche Paradox. Im Philipperbrief fährt Paulus unmittelbar nach dem großen Hymnus auf Christus folgendermaßen fort. Also, meine Geliebten, schafft euch das Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen ebenso wie das Vollbringen bewirkt zu seinem Wohlgefallen. Das klingt nun doch sehr paradox. Auf der einen Seite sollen sich die Philipper ihr ewiges Heil selbst schaffen, und zwar mit Furcht und Zittern. Auf der anderen Seite jedoch heißt es, Gott sei es, der alles in ihnen bewirkt, das Wollen ebenso wie das Vollbringen, so dass er am Ende mit Wohlgefallen auf sie blicken könne. Das Ganze wird noch dadurch verschärft, dass Paulus ausdrücklich ein logisches Begründungsverhältnis herstellt. Die Philipper sollen sich das Heil schaffen, eben weil Gott alles in ihnen bewirkt. Heißt das nicht, dass die Christen von Philippi eigentlich unselbstständige Wesen sind, die Gott nach Wohlgefallen lenkt? Der Mensch strengt sich an, sein Heil zu schaffen, in Wirklichkeit aber macht Gott alles allein. So mag es auf den ersten Blick scheinen. Aber dann wäre ja unser Satz gerade kein Paradox und das ganze menschliche Bemühen sinnlos und leer. Sinnlos und leer aber ist das menschliche Bemühen für Paulus gerade nicht. Denn er fährt fort, tut alles ohne Murren und Zweifeln, damit ihr untadelig und lauter seid, Kinder Gottes ohne Makel, mitten in einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet am Lebenswort, mir zum Ruhm am Tag Christi, weil ich dann nicht umsonst gelaufen bin und nicht umsonst gearbeitet habe. Wenn die Philipper am Lebenswort festhalten bis zum jüngsten Tag, das ist nämlich der Tag Christi, der jüngste Tag, dann hat er, Paulus, an diesem Tag etwas, worauf er stolz sein kann. Andernfalls, sagt er, war alle meine Mühe umsonst. Der Gedanke, dass Gott es ist, der alles Gute in den Philippern bewirkt, der begegnet schon gleich zu Anfang des Briefes, und zwar wieder mit einem Hinweis auf den jüngsten Tag, den Paulus eben gerne den Tag Christi nennt, weil Christus dann die Hauptrolle spielt. Der Gedanke begegnet dort allerdings nur einseitig, ohne die Paradoxie, die wir bei der Stelle im zweiten Kapitel gefunden haben. Es heißt, ich bin überzeugt, dass er, der in euch das gute Werk begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi. Aber wie sollen wir es nun verstehen, dass Paulus die Philipper kurz darauf ermahnt, eben deswegen selbst aktiv zu werden für ihr Heil, und zwar mit Furcht und Zittern? Hier stoßen wir auf ein Paradox, das ganz grundlegend ist für die Theologie des Apostels Paulus. Nach dieser Theologie ist seit der Auferstehung Christi in der Welt ein Heilsraum eröffnet. Und in diesen Heilsraum tritt jeder Mensch ein mit der Taufe. Mit der Taufe ist für den Menschen das Alte vergangen, er ist eine neue Kreatur geworden. Mit der Taufe empfängt er den Heiligen Geist und der Heilige Geist ermöglicht es ihm, alles, was noch Fleisch ist an diesem Menschen, alles Sündige, allzu Menschliche, zu besiegen. Und nur weil er eine neue Kreatur ist, kann er das, kann er über all das siegen. Aber weil er es kann, muss er es auch. Deswegen lautet der Imperativ an den Christen auf eine ganz kurze Formel gebracht, werde, was du bist, nämlich eine neue Kreatur. Wir sind mit der Taufe eine neue Kreatur und das müssen wir jetzt werden. Weil wir es sind, können wir es, weil wir es können, müssen wir es. Paulus selbst formuliert einmal, fegt den alten Sauerteig hinaus, um neuer Teig zu sein. Gut, soweit ist es ein einfacher Gedanke, eben bildlich formuliert mit der Sache vom Sauerteig. Aber dann geht es paradox weiter. Denn ihr seid ja ungesäuert. Die Christen sind also so etwas wie ungesäuerter Teig, der irgendwie doch noch sauer ist. Aber gerade weil sie grundsätzlich ungesäuerter Teig sind, können sie die sauren Reste hinausfegen und müssen es auch. Das Erste und Grundlegende ist also immer das, was Gott an einem Christen tut. Er beginnt das gute Werk in ihm, er schenkt ihm den Heiligen Geist, er macht ihn so zu einer neuen Kreatur. Das Prinzip des sola gratia, auf dem der Protestantismus mit Recht beharrt, gilt uneingeschränkt. Durch Gottes Gnade allein werden wir gerettet. Ohne seine Hilfe können wir, wie die heilige Theresia von Avila einmal bewirkt, nicht einmal einen guten Gedanken fassen. Aber da uns diese Hilfe immer zur Verfügung steht, können wir nur mit Furcht und Zittern an den Tag Christi denken, an dem es vielleicht einmal heißt: Obwohl du meine ganze Gnade zur Verfügung hattest, bist du doch noch voll von Sauerteig, von altem Sauerteig. Was können wir dann noch antworten? Nur das, was auf diesen alten Grabsteinen steht: Mein Jesus, Barmherzigkeit. Aber worin kann die Barmherzigkeit dann noch bestehen? Wie kann Gott uns selbst am jüngsten Tag noch Barmherzigkeit erweisen? Auf diese Frage komme ich zurück. Das war für mich immer die Hauptfrage. Ist das überhaupt noch denkbar? Jetzt komme ich aber zuerst auf Gottes gerechtes Gericht. Im Philipperbrief haben wir gesehen, wie zurückhaltend Paulus vom Gericht am jüngsten Tag spricht. Eigentlich nur indirekt und vorsichtig warnend, keinesfalls drohend. In Philippi hat er es mit Christen zu tun, die sich alle Mühe geben, ein christliches Leben zu führen, und da beschränkt er sich darauf, diese Bemühungen zu fördern. Dass er aber auch Christen gegenüber etwas deutlicher werden kann, das zeigt der zweite Korintherbrief. Die Korinther waren ja immer ein bisschen aufmüpfig und da ging es nicht immer so zu, wie es dem Paulus gefallen hat. Da konnte er auch einen etwas schärferen Ton anschlagen. Und da schreibt er zum Beispiel: Wir alle müssen erscheinen vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder in Empfang nimmt gemäß dem, was er leiblich getan hat, sei es Gutes, sei es Schlechtes. Hier haben wir die traditionelle Vorstellung vom jüngsten Gericht, vor dem sich auch der Christ für sein Tun und Lassen verantworten muss, samt Richterstuhl und expliziter Nennung der beiden Möglichkeiten. Man empfängt Gutes oder Schlechtes, je nachdem. Immerhin ist es Christus, der auf dem Richterstuhl sitzt und somit einer, den man trotz allem noch um Barmherzigkeit anrufen kann. Eine ganz ähnliche Stelle findet sich auch im Römerbrief. Im Römerbrief im 14. Kapitel warnt Paulus vor einem überheblichen Richten über die Mitchristen. Du, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir alle nämlich werden vor dem Richterstuhl Gottes stehen, denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird Gott preisen. Folglich wird jeder von uns Gott über sich selbst Rechenschaft abzulegen haben. Weil wir alle das Gericht Gottes noch vor uns haben und erst dieses Gericht das endgültige Urteil sprechen wird, deswegen sollen wir uns hüten, überheblich über Mitchristen zu urteilen. Barmherzigkeit im Richten wird an dieser Stelle also zunächst einmal von den Christen verlangt. Nach dem Grundsatz: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Sie sehen, das ist schon ein Grundsatz Jesu. Und dem Weiteren: Selig die Barmherzigen, denn sie, die Barmherzigen, werden auch Barmherzigkeit erfahren. Dass Paulus in diesem Zusammenhang vom Richterstuhl Gottes redet und nicht wie im 2. Korintherbrief vom Richterstuhl Christi, zeigt eigentlich nur, wie sehr beide für ihn eins sind. Auf das Thema des Richtens über Mitmenschen war Paulus schon im zweiten Kapitel des Römerbriefs zu sprechen gekommen. Und hier verbunden mit einem Hinweis auf Gottes Gericht. Da er hier aber nicht Christen im Blick hat, sondern Nichtchristen, besonders Juden, die das Evangelium ablehnen, deswegen schlägt er dort einen deutlich schärferen Ton an. Dafür redet er hier ausdrücklich von Gottes Güte. Aber nicht etwa von Gottes Güte beim Richten, sondern der Güte, wie er sie jedem lebenden Menschen gegenüber walten lässt. Freilich mit einer Absicht, die Paulus deutlich ausspricht. In der typischen Art eines antiken Predigtvortrags redet er einen Vertreter der Menschensorte, die er im Auge hat, direkt an. Meinst du denn, o Mensch, der du über die richtest, die so etwas tun, wie Paulus es kurz zuvor in einem langen Lasterkatalog aufgezählt hat, du Mensch, der du über die richtest, die so etwas tun, aber dasselbe tust wie sie, du könntest dem Gericht Gottes entrinnen. Oder verkennst du den Reichtum seiner Güte, Langmut und Geduld, weil du nicht weißt, dass dich Gottes Güte zur Umkehr führen will? Mit deinem Starrsinn und deinem Herzen, das nicht umkehren will, häufst du dir Zorn an für den Tag des Zorns, an dem sich Gottes gerechtes Gericht offenbaren wird. Denn er wird jedem vergelten nach seinen Werken. Denen, die mit Geduld das Gute tun und nach Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit streben, mit ewigem Leben. Denen aber, die nur auf den eigenen Vorteil bedacht sind und nicht der Wahrheit folgen, sondern dem Unrecht, mit Zorn und Grimm. Ewiges Leben für die einen, Zorn und Grimm für die anderen. So wird es nach unserer Stelle ausfallen beim gerechten Gericht Gottes am Tag des Zorns. Aber warum werden jene, die falsch gelebt haben, Gottes Zorn und Grimm erfahren? Weil sie etwas nicht begreifen wollten, nämlich sie wollten nicht begreifen, dass Gottes Güte, Geduld und Langmut, die während ihres Lebens genügend zu erfahren war, auch eine gute Absicht hatte. Nämlich die Absicht, sie zur Umkehr von ihrer verkehrten Lebensweise zu bewegen. Dazu schreibt Erik Peterson in seinem berühmten Kommentar zum Römerbrief, der eigentlich nur eine Vorlesung ist, die erst vor einigen Jahren veröffentlicht worden ist. Erik Peterson schreibt dazu: Der Mensch, der sein ganzes Leben lang nur an den lieben Gott geglaubt hat, wird am jüngsten Tag erschrecken, wenn er sieht, dass Gott gar nicht so lieb ist, wenn er erkennt, welch ein Maß an Zorn sich bei Gott gerade gegen ihn aufgespeichert hat, der doch stets nur an die Güte Gottes geglaubt hatte. Gott ist sozusagen zornig über diese Menschen, weil er sie mit all seiner Gnade nicht zu dem Ziel führen konnte, das Paulus den Philippern nennt, nämlich das Ziel seines eigenen Wohlgefallens. Diesen Menschen täte etwas Furcht und Zittern ganz gut und würde sie vielleicht doch zu Besinnung und Umkehr führen. Also Sie sehen, ich möchte schon dafür plädieren, dass man ein bisschen Furcht und Zittern auch in den Christen durchaus erwecken darf. Hier könnte natürlich jemand einwenden: Warum sorgt Gott denn nicht einfach dafür, dass diese Menschen tun, was er will? Er ist doch allmächtig. So handelt er sich doch, wenn man so sagen darf, nur Ärger ein. Das stimmt. Natürlich könnte Gott diese Menschen zu ihrem Glück zwingen. Aber das wäre das Glück von Marionetten. Weil Gott den Menschen jedoch nicht als Marionette geschaffen hat, sondern mit einem freien Willen ausgestattet. Deswegen bleibt ihm selbst nichts anderes übrig, als in Geduld darauf zu warten, dass sich dieser freie Wille ihm von selbst zuwendet. Das ist in gewisser Weise eine Selbstbeschränkung der Allmacht, die Gott vorgesehen hat. Die Rede vom Zorn Gottes ist von daher nur ein allzu menschlicher Ausdruck dafür, dass auch Gott nicht gerne vergebens wartet. Und sein Zorn ist nichts anderes als enttäuschte Liebe. Darüber müsste man natürlich jetzt noch viel und ausführlich reden. Ich komme hier in die allerschwierigsten Fragen der Theologie und Dogmatik hinein und bin doch nur Exeget. Also wir halten hier mal ein. Damit kommen wir zu drittens Gottes barmherziges Gericht. Nach frühjüdischer Auffassung endet die Möglichkeit von Umkehr und Buße mit dem Tod des Menschen. Danach gibt es nur noch das Gericht, gerechte Gericht. Und davon scheint ja auch Paulus auszugehen in dem zuletzt behandelten Abschnitt aus dem zweiten Kapitel des Römerbriefs. Gottes Güte und Geduld möchten den Sünder zur Umkehr bewegen, denn am Tag des Zorns gibt es nur noch das gerechte Gericht. Dann bringt Christus auch das im Dunkeln Verborgene ans Licht und die Absichten der Herzen zum Vorschein, sodass die ungeschminkte Wahrheit vor aller Augen liegt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Gericht Gottes wirklich gerecht sein kann. Die ungeschminkte Wahrheit über alles, auch über die Abgründe des menschlichen Herzens, liegen offen zutage. Er muss alle relevanten Sachverhalte kennen und nach Gebühr berücksichtigen. Nur dann kann er eben gerecht richten. Das ist aber im Letzten auch wirklich nur ihm, nur Gott, möglich. Der Gedanke an diesen Vorgang ist alles andere als angenehm für uns, auch für uns Christen. Und wer ihn wirklich ernst nimmt, der wird unwillkürlich in Furcht und Zittern geraten, selbst wenn er sich nicht eine einzige Todsünde vorzuwerfen hat. Gibt es im jüngsten Gericht also keine Barmherzigkeit mehr? Von den bisher betrachteten Schriftstellen hat nur eine explizit davon gesprochen, nämlich die Seligpreisung der Barmherzigen, denen beim Gericht mit Barmherzigkeit vergolten werden soll. Aber diese Aussage findet sich im Matthäusevangelium und nicht bei Paulus. Eine Stelle, wo Paulus explizit von Barmherzigkeit im Gericht Gottes oder Christi spräche, die wird man vergebens suchen. Bleibt also, zumindest was Paulus betrifft, kein anderer Trost als der Gedanke, dass es doch eine Bedeutung haben muss, dass unser Richter Christus sein wird. Ich meine, es bleibt doch ein Trost. Und ich glaube, ein wahrhaft großer Trost. Aber dieser Trost liegt ein bisschen versteckt in einem Halbsatz von gerade einmal 8 Wörtern, mit denen Paulus einen Abschnitt im ersten Korintherbrief schließt. Dieser Halbsatz gehört zu den umstrittensten Stellen im ganzen Neuen Testament. An seinem Verständnis scheiden sich die Konfessionen und man mag sich mit einem gewissen Recht fragen, ob man hier noch weiterkommen kann. Oder ob es nicht besser wäre, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Was kann schon an einem unklaren Halbsatz liegen, selbst wenn er vom Apostel Paulus stammt? Nun, ich selber bin der Meinung, dass in der Heiligen Schrift keine Silbe unwichtig ist und kein Komma, das ein Herausgeber gesetzt hat. Dass sich die modernen Exegeten mit unserem Halbsatz viel zu wenig Mühe gegeben haben, und dass eine Klärung des Sachverhalts durchaus möglich ist. Und diese Klärung will ich Ihnen jetzt vorführen. Also es wird ein bisschen schwierig, das sehen Sie schon. Aber ich versuche, die Sache mit einigermaßen Logik zu machen. Wir müssen uns den ganzen Abschnitt vergegenwärtigen und dann am Ende den entsprechenden Halbsatz betrachten. Der Abschnitt, um den es sich handelt, steht im ersten Korintherbrief im dritten Kapitel. Hier fasst Paulus einen Extremfall ins Auge. Und wie so oft zeigt sich am Extremfall, dass die üblichen Kategorien und Lösungsmöglichkeiten unmöglich sind oder zumindest unzulänglich sind. Zunächst spricht Paulus gleichnishaft oder genauer allegorisch vom Werk des Gemeindeleiters und er spricht davon als einem Bauwerk. Und er sagt, das Fundament dieses Bauwerkes ist Christus. Und auf diesem Fundament bauen dann er, der Gemeindeleiter und alle Gemeindemitglieder weiter. Eben jeder mit dem Material, das er hat. Und dabei nennt Paulus sehr edle Materialien, nämlich Gold, Silber und Edelsteine. Etwas merkwürdiges Baumaterial, jedenfalls nicht das alltägliche, so viel ist klar. Und im Kontrast dazu nennt er dann drei Baustoffe, die höchstens eine Hütte ergeben, nämlich Holz, Heu und Schilf. Wie gut das Material ist, das erweist sich dann am Tag des Gerichts, wenn an das Gebäude Feuer gelegt wird. Diese Feuerprobe macht das begonnene Bild natürlich schief und unstimmig. Denn wo haben Sie schon mal gelesen, dass man die Güte und Solidität eines Gebäudes dadurch prüft, dass man es mal anzündet? Ja, also das ist nun wirklich sehr merkwürdig. Aber Paulus denkt von der Sache her, um die es ihm geht. Und weil die Feuerprobe nun einmal ein traditionelles Gerichtsbild ist, deswegen greift er es an dieser Stelle auf. Paulus war im Erfinden von guten Gleichnissen, rein menschlich gesprochen, nicht so gut wie der Herr Jesus. Die Gleichnisse Jesu sind einfach besser wie die von Paulus. Also, die einfache Alternative, die eine Feuerprobe lässt, die führt nun zu einer fürchterlichen Möglichkeit. Und jetzt lesen wir die entscheidenden Sätze bei Paulus selbst. Ob nun einer auf dem Fundament mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Heu oder Schilf aufbaut, das Werk eines jeden wird ans Licht kommen, wenn der Tag, das heißt der Tag Christi, denn der Tag Christi wird es offenbaren. Im Feuer muss es nämlich zum Vorschein kommen, von welcher Qualität das Werk eines jeden ist. Das Feuer wird es prüfen. Hat das Werk, das einer aufgebaut hat, Bestand, wird er Lohn empfangen. Verbrennt das Werk eines Menschen dagegen, hat er den Verlust davon. Er selbst aber wird gerettet werden, jedoch so wie durch Feuer hindurch. Zunächst also lässt die Feuerprobe nur eine klare Alternative zu. Entweder das Lebenswerk eines Christen ist beständig, weil er mit Gold, Silber und Edelsteinen gearbeitet hat, oder es verbrennt zu Asche, weil sein Beitrag zum Aufbau der Gemeinde Gottes nur aus Holz, Heu und Schilf bestand. Dann erhält der eine seinen Lohn, er kommt, um es ganz schlicht zu sagen, in den Himmel, während der andere des Lohns und damit des Himmels verlustig geht. So kommt Paulus also im Duktus des gewählten Bildes zu der theoretischen Möglichkeit, dass ein Christ, er fasst an unserer Stelle ja nur Christen ins Auge, über das Schicksal von Nichtchristen redet er hier überhaupt nicht. Er kommt also zu der theoretischen Möglichkeit, dass ein Christ am jüngsten Tag die abschließende Qualitätsprüfung nicht besteht und damit auch nicht in den Himmel kommen kann. Aber diese fürchterliche Möglichkeit schließt Paulus aus, noch bevor er seinen Text niederschreibt. Er fügt einfach noch einen Halbsatz hinzu. Und damit lautet die negative Alternative der Prüfung nicht mehr nicht bestanden, sondern durchgekommen, aber wie durch Feuer hindurch. Das substanzlose Lebenswerk eines Christen mag vielleicht im Gerichtsfeuer zu Asche verbrennen, doch er selbst, seine Person, wie immer wir das nennen wollen, wird gerettet werden, wenn auch wie durch Feuer hindurch. Das steht für Paulus einfach fest. Wir werden noch sehen, warum es für ihn einfach feststeht. Der Christ also, der die letzte Probe nicht besteht, wird zwar gerettet, aber diese Rettung erfolgt unter schmerzlichen Verlusten, wie durch Feuer hindurch, und lässt nur noch das pure Selbst übrig. Was heißt nun diese bildliche Wendung wie durch Feuer hindurch? Können wir den Gehalt dieser Metapher genauer erfassen und formulieren? An dieser Frage entzündet sich die ganze heiße Diskussion um unsere Stelle. In den neueren Kommentaren und Untersuchungen liest man fast ausnahmslos, das bedeute, mit knapper Not dem Feuer gerade noch entkommen. Nun müsste einem schon die einfache Logik sagen, dass durch Feuer hindurch und dem Feuer entkommen, dass das zweierlei ist. Nicht, ob man durchs Feuer durchkommt oder ob man ihm entkommt, gerade noch mit ein paar Funken davonkommt, das ist zweierlei. Die Ausleger weisen auf zwei alttestamentliche Stellen hin, in denen die Wendung wie ein Holzscheit aus dem Brand gerettet vorkommt. Aber an unserer Stelle kommt kein Holzscheit vor und der Betroffene wird eben nicht aus dem Feuer gerettet, sondern durch das Feuer hindurch. Und damit ist die ganze übliche Argumentation meiner Kollegen philologisch völlig unhaltbar. Merkwürdigerweise führen unsere Kommentare zwei andere Stellen aus dem Alten Testament gar nicht oder höchstens am Rande an, obwohl sie zu unserer Paulusstelle viel besser passen als die beiden genannten. Die erste Stelle steht beim Propheten Jesaja. Sie lautet: Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrannt werden. Diese Stelle enthält tatsächlich eine sprichwörtliche Redewendung, die wir auch im Profangriechischen finden und die wir ja noch bis heute benutzen, durchs Feuer gehen. Für jemanden durchs Feuer gehen heißt, alles für ihn tun. Diese Redewendung geht wahrscheinlich auf ein urtümliches Feuerordal zurück, aber das merkt man schon zur Zeit des Paulus nicht mehr hinter dieser Redewendung. Noch näher als die Jesaja-Stelle steht Paulus eine andere Stelle aus dem Propheten Zacharia. Diese Stelle lautet: Und den dritten Teil des Volkes führe ich durch Feuer hindurch, und ich werde sie läutern, wie Silber geläutert wird, und sie prüfen, wie Gold geprüft wird. Hier geht es, wie bei unserer Stelle bei Paulus, um das endgültige Gericht Gottes, in dem ein Teil des Volkes von Gott selbst durch Feuer hindurch geführt und damit geprüft und geläutert wird, wie Gold und Silber. Da haben wir also nicht nur die Wendung durch Feuer hindurch, sondern auch das Motiv des Läuterungsfeuers. Das Motiv des eschatologischen Läuterungsfeuers begegnet im Alten Testament nur an dieser Stelle und noch an einer weiteren im Buch Maleachi. Aber gleich, ob man nun die zitierte Zacharia-Stelle zur Deutung der Paulus-Stelle benutzt oder nicht, der Gedanke des Paulus ist auch ganz unabhängig davon meines Erachtens sonnenklar. Die negative Alternative für einen schlechten Christen beim jüngsten Gericht lautet nicht ab in die Hölle, sondern Rettung des puren Selbst in einem Vorgang, der einem Gang durchs Feuer gleicht. Ob man dieses Feuer dann mit dem zuvor genannten Gerichtsfeuer identifiziert oder nicht, oder es noch einmal davon unterscheidet, das ist für das Verständnis ohne Belang. So viel lässt sich meines Erachtens sagen, ohne dass man Paulus auch nur im Geringsten überinterpretiert. Nun wurde diese Paulusstelle in der katholischen Tradition immer als Hauptbeleg für die Fegfeuervorstellung im Neuen Testament angeführt. Die protestantische Tradition hat diese Inanspruchnahme für unberechtigt erklärt. Und inzwischen haben sich auch die katholischen Ausleger dieser protestantischen Ansicht angeschlossen. Und zwar so einmütig, dass sogar Dogmatiker es kaum noch wagen, sich für die Lehre vom Fegfeuer auf unsere Stelle zu berufen. Selbst im Katechismus der katholischen Kirche steht dieser Schriftbeleg nur noch ganz verschämt in einer Anmerkung. Man wendet ein, An der Paulusstelle gehe es doch gar nicht um eine Reinigung, sondern um eine Prüfung. Aber diese Alternative ist unsachgemäß, wie schon die zitierte Stelle aus dem Propheten Sacharja beweist, wo Prüfen und Läutern ja im Parallelismus Membrorum stehen. Und sie erfasst auch den bei Paulus beschriebenen Vorgang nicht richtig. Das Eigentümliche ist doch daran, die Möglichkeit, dass ein Geprüfter, um es einmal ganz modern zu sagen, mit einer 6 als Gesamtnote durchkommt, weil er irgendwie, wie durch Feuer hindurch, sein liebes Selbst heil durchbringt. Nun will ja niemand behaupten, die katholische Fegfeuerlehre sei aufgrund unserer Paulusstelle entstanden. So ist es nicht gewesen. Die Fegfeuerlehre hat historisch gesehen andere Wurzeln, um die brauchen wir uns aber jetzt im Augenblick nicht zu kümmern. Als man aber die Fegfeuerlehre einmal hatte, da suchte man begreiflicherweise nach passenden Schriftstellen dafür. Dabei stieß man schnell auf unsere Paulusstelle und, wie inzwischen hoffentlich deutlich geworden ist, mit vollem Recht. Denn das Problem, das die Kirche mit der Fegfeuerlehre lösen wollte und gelöst hat, ist genau das Problem, um das es Paulus an unserer Stelle ging. Und die dogmatische Definition der Fegfeuerlehre geht nur ganz geringfügig über das hinaus, was Paulus an unserer Stelle formuliert. Die dogmatische Fegfeuerlehre beschränkt sich nämlich auf die Feststellung, dass die Seelen derer, die noch Genugtuung zu leisten haben, durch reinigende Strafen, Pönis Purgatoriis, geläutert werden. An mehr zu glauben sind wir Katholiken nicht verpflichtet. Alles andere ist Ausmalung. Leider machen sich selbst katholische Theologen heute wenig Gedanken um die Fegfeuerlehre. Aber das wohl nur deswegen, weil ihnen auch das Problem, das ihr zugrunde liegt und das schon Paulus so beschäftigt hat, gar kein Anliegen mehr ist. Deswegen will ich zum Schluss meines Vortrags noch ein wenig von diesem Problem reden. Und dabei habe ich zwei Ziele. Ich möchte erstens verdeutlichen, dass die traditionelle Fegfeuervorstellung, wie sie genial dargestellt ist bei Dante, das beste Interpretament für unsere Paulusstelle ist. Und zweitens will ich Ihnen mein Herzensanliegen verdeutlichen, nämlich dass diese Lehre, die Lehre vom Fegfeuer, die einzige Hoffnung ist, die wir im Hinblick auf ein ewiges Heil überhaupt haben. Also damit komme ich zum vierten Teil, Purgatorium. Kein Christ wird von sich behaupten, er sei fit für den Himmel, um es einmal ganz salopp zu formulieren. Ich nehme an, keiner von Ihnen wird das von sich behaupten wollen. Von den meisten Menschen, von den meisten Christen zumindest, wird man sagen können, dass sie nicht übel genug sind für die Hölle, aber auch nicht gut genug für den Himmel. Sie würden sich in der Gemeinschaft der Heiligen unwohl fühlen, so wie man sich in unpassender Gesellschaft unwohl und fehl am Platz fühlt. Ich würde Ihnen mal sehr empfehlen, eine kleine Meditation, in der Sie sich einfach vorstellen, Sie würden so, wie Sie im Augenblick sind und wie Sie von Ihrer ganzen Konstitution und seelischen Verfassung und so weiter her sind, Sie würden in einem Augenblick in den Himmel versetzt und müssten ab jetzt ewig in der Gemeinschaft dieser vollkommenen Heiligen leben. Glauben Sie, dass das für Sie Himmel wäre? Und nicht eine grausame, unablässige Prüfung, eher eine Art Hölle als Himmel. Also versuchen Sie es mal, darüber ein wenig nachzudenken. Wenn es allzu unangenehm wird, dürfen Sie abbrechen. Also, ich meine, das würde zu einem peinlichen Gefühl führen. Jeder von uns kennt das peinliche Gefühl, wenn man in unpassender Gesellschaft ist. Dieses Problem haben schon die frühen Rabbinen, die jüdischen Gelehrten, gesehen. Und manche von diesen jüdischen Gelehrten rechnen deswegen damit, dass die unfertigen Frommen nach ihrem Tod für eine begrenzte Zeit in die Hölle geschickt werden, um dort zur Läuterung zu gelangen. aber wie soll man sich in der Hölle läutern? Also ich halte das für einen sehr unvollkommenen Gedanken. An einer Läuterung der Insassen haben die höllischen Autoritäten auch überhaupt kein Interesse. Und eine bloße Strafzeit macht die Betroffenen ja selten besser. Das weiß jeder, der sich mal mit Strafgefangenen befasst hat. Deswegen meine ich, dieses Modell ist überhaupt keine Lösung des Problems. Paulus geht offensichtlich von der Überzeugung aus, dass ein getaufter Christ niemals mehr ganz aus dem Heilsraum verbannt werden kann, in den er mit der Taufe hineingelangt ist. Er muss zwar einst vor dem Richterthron Christi oder Gottes, vor diesen Richterthron treten, aber, so fragt Paulus im Römerbrief, wer wird gegen die Erwählten Gottes Anklage erheben? Gott, der gerecht macht. Wer will die Verurteilung aussprechen? Christus Jesus, der doch selbst für uns eintritt. Zu einem endgültigen Verdammungsurteil kann es demnach nicht kommen. Und gerade weil Paulus von dieser Überzeugung ausgeht, rechnet er für den Extremfall, den er in 1. Korinther 3 ins Auge fasst, mit einer Rettung des Selbst, die für den Betroffenen allerdings so schmerzhaft ist, dass sie nur mit einem Gang durchs Feuer verglichen werden kann. Die katholische Tradition vom Fegfeuer oder Reinigungsort vom Purgatorium dehnt zunächst einmal nur den Kreis der Betroffenen aus. Es sind nicht nur die extremen Versager, die eine Reinigung benötigen, bevor sie in den Himmel können, sondern alle, die es bei Lebzeiten nicht zur vollkommenen Heiligkeit gebracht haben. Wie der Reinigungsprozess aber dann konkret aussieht, darüber gibt die Dogmatik, die sich immer weise beschränkt, keine Auskunft. Sie erklärt lediglich noch, dass dieser Prozess durch eine Fürbitte der Lebenden abgekürzt werden kann. Diesen Gedanken finden wir auch im rabbinischen Judentum im Zusammenhang mit dem befristeten Höllenaufenthalt für die unfertigen Frommen. Auch das ist durchaus jüdisches Erbe. Die großartigste literarische Veranschaulichung des jenseitigen Reinigungsprozesses hat wohl Dante geschaffen im zweiten Teil der göttlichen Komödie, dem Purgatorio. Und den besten menschlichen und theologischen Kommentar zu diesem Werk hat Dorothy L. Sayers geliefert. Die war keine Theologin, sondern ist Ihnen vielleicht als Krimi-Autorin bekannt geworden. Ich kann hier nicht das Ganze vorstellen und möchte nur auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Dantes Purgatorium ist kein Strafort, wo Verurteilte ihre Sünden abbüßen, sondern vielmehr ein Ort, an dem den Sündern Gelegenheit gegeben wird, einen sittlichen und geistlichen Reifungsprozess durchzumachen, eine Art Nachreifung nach dem Tod. Wenn die Seelen, die sich diesem Reifungsprozess unterziehen, den Eindruck haben, dass sie vollendet sind, dann steigen sie einfach auf ins irdische Paradies. Also Gott macht da keine Prüfung, ist er jetzt rein genug, sondern das weiß ja jeder selbst, wenn er soweit ist, und dann steigt er hinauf ins irdische Paradies. Und das ist überhaupt der einzige Ausgang, den das Purgatorium hat. Denn das Purgatorium hat entgegen vielen heute immer noch gängigen populären Vorstellungen, das Purgatorium hat mit der Hölle überhaupt nichts zu tun. Wer mal im Purgatorium ist, kann niemals mehr in die Hölle kommen. Der Himmel ist demjenigen, der im Fegfeuer ist, sicher, früher oder später. Das ist das einzige Problem. Der Besucher dieses Ortes, dieses Purgatoriums, und man muss ja bedenken, bei Dante besucht er selbst mit dem heidnischen Führer Vergil diesen Ort. Der Besucher hat auf den ersten Blick zwar den Eindruck, dass hier Strafen abgebüßt werden, aber dieser Eindruck täuscht. Denn was wie Strafen aussieht, das sind Bußübungen, denen sich die Seelen völlig freiwillig und mit dem allergrößten Eifer unterziehen, weil sie nämlich eingesehen haben, dass diese Bußübungen nur dazu dienen, sie fit zu machen für den Himmel, um bei dieser saloppen Formulierung zu bleiben. Indem die Seelen diese Bußen als Heilmittel akzeptieren, verlieren sie ihren Vergeltungs- und Strafcharakter. Also alles, was im Fegfeuer geschieht, hat mit Vergeltung und Strafe nichts zu tun. Darum sind die Seelen in Dantes Purgatorium auch so eifrig bei der Sache. Nicht Dante will immer mal wieder einen befragen, dann sagt er, ja, nur kurz, aber ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel anführen. Auf der 6. Stufe des Läuterungsberges, das ist die vorletzte, trifft Dante einen alten Jugendfreund. Und dieser Jugendfreund war ein Schlemmer. Und der erläutert ihm dann die Buße der Schlemmer. Die Buße der Schlemmer besteht darin, dass sie hungrig und durstig an einem Wunderbaum vorüberziehen müssen, und dieser Wunderbaum trägt duftende Früchte und er steht an einem rauschenden Wasser. Aber sie dürfen nicht von dem Baum essen und nicht von dem Wasser trinken. Stattdessen, der Baum ist ein redender Baum, erzählt der Baum ihnen Geschichten von Menschen, die mit Mäßigung und Selbstbeherrschung gelebt haben. Der Jugendfreund gebraucht in seiner Erläuterung für das, was er und seine Genossen durchmachen, einmal den Ausdruck Pein. Aber er fügt gleich hinzu, ich sage Pein und müsste sagen Trost. Und zu diesem Trost kehrt er nach dem Gespräch, und ich zitiere jetzt wörtlich zurück, mit großen Sprüngen, wie ein Reiter vorprescht aus der Linie, um die Ehre der ersten Attacke zu gewinnen. Sie sehen, das ist ein Gleichnis aus der alten Zeit, als es noch Reiterschlachten gab und dann der Erste, der es wagt, vorzupreschen, nicht die Sprünge, die der macht. Mit solchen Sprüngen geht man an die Läuterung seiner Seele. Das ist Fegfeuer. Damit komme ich noch zu einem kurzen letzten Abschnitt, den ich überschrieben habe, Prima Radix. Wir sind am Ende unserer Überlegungen. Die Durchsicht der Aussagen des Apostels Paulus hat ergeben, dass er von einem barmherzigen Gericht Gottes nirgends explizit spricht. Nach Auskunft dieser Aussagen walten die Güte und Langmut Gottes, solange ein Mensch lebt, um ihn zur Besinnung und Umkehr zu bewegen. Gott selbst initiiert und vollendet diesen Prozess allein durch seine Gnade. Aber eben deswegen soll der Mensch nicht tatenlos bleiben, sondern mit Furcht und Zittern an seinem Heil mitwirken. Das ist wiederum der Grund, warum Paulus die Dinge auch so darstellen kann, als hinge alles, auch das Urteil im jüngsten Gericht, ganz vom Menschen selbst ab, als richte sich der Mensch letztlich selbst, indem die Folgen des irdischen Handelns auf ihn zurückwirken. Nicht so schreibt er etwa im Galaterbrief, was der Mensch sät, wird er auch ernten, wer in sein Fleisch sät, wird aus dem Fleisch Verderben ernten, wer aber in den Geist sät, wird aus dem Geist ewiges Leben ernten. Nicht, das sieht so aus, als wäre ein Richter vollkommen überflüssig. Ich ernte eben nur, was ich gesät habe. Aber das ist eben nur eine Aussage, die man im Konzert der anderen betrachten muss. Damit ist eben nicht alles gesagt, und das zeigt der Gedankengang im 1. Korintherbrief Kapitel 3. Selbst wenn alles, was der Mensch, zumindest der Christ, in seinem Leben gesät hat, Unkraut war, das im Feuer des jüngsten Tages vollständig verbrennt, selbst dann gibt es für Paulus noch die Möglichkeit einer Rettung des Selbst wie durch Feuer hindurch. Ob man nun diese gleichnishafte Aussage mit Hilfe der traditionellen Lehre vom Fegfeuer ausdeuten will oder nicht, eines ist klar, in dieser Möglichkeit äußert sich die Barmherzigkeit Gottes auch im letzten Gericht selbst. Damit wird ein großer Grundsatz der katholischen Theologie konsequent durchgehalten. Der Grundsatz nämlich, dass in allem Tun Gottes Barmherzigkeit und Gerechtigkeit vereint sind. Aber so, dass die Barmherzigkeit immer das Erste ist und der Gerechtigkeit voraus und zugrunde liegt. Sowas kann ich natürlich nicht von mir aus sagen, deswegen nehme ich den Dr. Angelicus Thomas von Aquin zu Hilfe. Und da ist es halt am schönsten lateinisch. Opus autem divinae justitiae, semper presupponit opus misericordiae et in eo fundatur. Et sic in quolibet opere Dei apparet misericordia, quantum ad primam radicem eius. Das heißt, alles Tun Gottes entspringt der Barmherzigkeit als der ersten Wurzel. Alles, was er tut, entspringt letztlich der Barmherzigkeit. Durch die angebotene Rettung unseres Selbst wie durch Feuer hindurch triumphiert Gottes Barmherzigkeit unbeschadet seiner Gerechtigkeit auch im jüngsten Gericht. Also um noch einen letzten, etwas gewagten Satz hinzuzufügen. In die Hölle können wir eigentlich nur dann kommen, wenn wir auch dieses letzte Angebot der Barmherzigkeit Gottes ausschlagen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Professor Reiser, Apokatastasis, alle Entklärung der Hölle lehren Sie natürlich nicht, haben Sie gerade auch nicht getan, aber Sie haben in einem Nebensatz differenziert zwischen Christen und den Übrigen, zumindest habe ich so gehört. Christen können nicht in die Hölle kommen. Möchten Sie dazu noch was sagen?
Möchte ich nicht. Ich wollte mit diesem Nebensatz ja nur sagen, man muss bei Paulus auch unterscheiden, an welche Adressaten und welche Menschen denkt er. Und im Allgemeinen hat Paulus und haben alle Autoren des Neuen Testaments in erster Linie die Christen im Auge, nicht? Und wie es mit denen steht. Über das Schicksal der Nichtchristen wird meistens gar nichts gesagt. Und es ist explizit sehr schwierig, darüber etwas zu sagen. Ich meine allerdings, so viel muss man auf jeden Fall sagen. Einen Heilsweg an Christus vorbei gibt es nicht.